Wir haben heute einen bewegten Tag vor uns. Und als ich zum ersten Mal die Einladung zu diesem musikalischen Nachmittag vor mir hatte, dann hat mich dieser Vers, dieser Bibelvers auch sehr bewegt. Und den wollen wir jetzt zusammen auch lesen. Den finden wir in Römer 15, Vers 13. Römer 15, Vers 13. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Und wir werden im Verlauf des Tages, besonders auch während des Programms heute Nachmittag, auf einige Gedanken aus diesem Vers eingehen. Und ich möchte heute Morgen mit der Hilfe des Herrn nur einen Gedanken herausgreifen und uns eigentlich die Botschaft bringen, wie es hier zu Anfang heißt: der Gott der Hoffnung. Unser Gott, der hat viele Eigenschaften. Es ist ein Gott der Liebe. Es ist ein heiliger Gott. Und wenn wir Gott ganz in diesem Sinne oder umfassend verstehen wollen, dann dürfen wir nie nur eine Seite seiner Eigenschaften betrachten, sondern es ist viel, viel mehr, viel, viel mehr. Aber wir wollen heute nur bei diesem Gedanken der Hoffnung stehen bleiben. Es gehört eigentlich zum Wesen ja, des Menschen, dass er hofft. Wenn wir mit jungen Menschen sprechen, so können wir eigentlich sagen, ihre Zukunft, sie sieht richtig rosig aus. Sie sind voller Hoffnung, sie gehen jetzt zur Schule, sie werden eine Ausbildung machen, sie werden arbeiten, heiraten und sie sind voller Hoffnung, was das Leben einfach ihnen bringen wird. Und ich glaube, wenn wir mit älteren Menschen sprechen, auch sie haben noch ihre Hoffnungen fürs Leben. Denn die Hoffnung ist ja etwas, was uns hindurchträgt, was uns ja eine gewisse Ausrichtung ja in unserem Leben auch gibt. Wenn wir aber von der Hoffnung sprechen, so müssen wir eigentlich sagen, es liegt in diesen Dingen auch eine gewisse Unsicherheit. Insofern, wenn wir zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel der Kinder nehmen, der Jugendlichen, wenn sie eine Prüfung geschrieben haben, eine Arbeit geschrieben haben in der Schule, so ist das Hoffen, dass doch eine gute Note ausfällt. Man weiß es jetzt noch nicht. Es vergeht eine geraume Zeit und man lebt in dieser Unsicherheit und hofft, ja, dass es doch eine gute Note wird. Und irgendwann mal kommt das Ergebnis und dann zeigt sich's. Und dann ist das Hoffen eben halt vorbei, dann dreht eben halt die Tatsache auch ein. Wir treffen in unserem Leben Entscheidungen in der Hoffnung, ich spreche jetzt ganz allgemein, dass es richtige Entscheidungen sind. Und so manche Entscheidungen können wir in unserem Leben, so im Nachhinein sage ich mal, auch irgendwie noch korrigieren, abmildern. Aber unsere Entscheidungen, sie bringen auch Folgen einfach mit sich. Und wir wissen nicht, wie das eine, das andere manchmal im Leben ausfällt. Wir treffen einfach Entscheidungen in der Hoffnung, dass alles gut geht. Niemand trifft eine Entscheidung in der Hoffnung, so, das hat gar keinen Wert. Das hat keine Hoffnung. Hoffnung hat etwas mit Warten zu tun. Hoffnung hat etwas mit Geduld üben auch zu tun. Wir leben eine gewisse Zeit unseres Lebens in einer Hoffnung und wir wissen nicht genau, wie die Sache ausgeht. Und wissen wir natürlich auch als Menschen, dass unser Leben nicht immer glatt läuft. Wenn wir hoffen, dann hoffen wir immer das Beste. Aber unser Leben, es verläuft nicht immer glatt. Und so ist es auch völlig normal, sage ich mal, dass im Leben so manche Enttäuschung kommt, so manche Pläne, die wir allgemein uns so ins Auge gefasst haben, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Es mögen sich Umstände ändern. Es mag Not über uns persönlich kommen in Form einer Krankheit, in Form eines Verlustes eines lieben Menschen. Es mögen Umstände in unserem Leben eintreten, dass wir vielleicht unser Hab und Gut verlieren. Umstände eintreten, dass vielleicht auch Krieg in unserem Leben kommen kann. Keiner von uns kennt die Zukunft. Und wir können eigentlich so zusammenfassen, diejenigen, die da natürlich durch diese tiefe Phasen ihres Lebens gehen, sie hoffen, dass alles besser wird. Sie hoffen einfach. Und diejenigen, denen es gut geht, ich möchte jetzt auch so sagen, jetzt im Irdischen, sie gehen eigentlich fest davon aus, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. So wie es heute ist, so wird es morgen sein, so wird es in 5 Jahren noch genauso sein. Es ist so diese Selbstverständlichkeit, in der wir leben, in dieser Hoffnung, alles wird gut. Aber das Leben, es kann sich ändern. Und was passiert, wenn zum Beispiel eine große Not über uns persönlich, über uns als Familie, über das ganze Volk vielleicht hereinbricht? Wie schwer auch die Lage sein mag, ich bin überzeugt, dass der Mensch diesen kleinen Strohhalm der Hoffnung, er wird sich an den klammern und wiederum versuchen zu sagen, wir wollen daraus das Beste machen. Man hat wieder Hoffnung, egal wie schlimm das Ganze ausgeht, es wird wieder gut. So können wir sagen, die Hoffnung, es ist der Überlebensmotor unseres Lebens. Die Hoffnung, sie trägt uns in diesem Leben auch hindurch. Und doch können wir aber auch feststellen, dass es Situationen gibt, dass Menschen ja, in gewisse Umstände kommen, wo sie eben nicht zurechtkommen, wo Zweifel aufkommen, wo so manche Gedanken durch den Kopf gehen und man beschäftigt sich, man grübelt nach und es besteht die Gefahr, dass man die Hoffnung eben aufgibt. Menschen resignieren. Wir haben ja so ein Beispiel, man lässt so die Hände schlaff ja, werden, man wird nicht tätig, man ja, hat eben die Hoffnung verloren. Und jetzt schaut mal, was unser Vers sagt, Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung. Wenn wir als Menschen auf uns selber bauen, auf unsere eigene Weisheit, auf unsere eigenen Fertigkeiten, auf unsere vielleicht Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben und nachher feststellen müssen, dass das Leben ganz anders auf einmal kommt, dann ist die Enttäuschung meistens sehr groß. Und die Frage ist, finden wir in solchen Situationen wirklich den Halt für unser Leben? Aber es gibt einen, der von sich sagt, ich bin der Gott der Hoffnung. Und wir wollen jetzt so einige Gedanken aus dem Wort Gottes betrachten. Und ich möchte Jesaja 46 aufschlagen, Jesaja 46, die Verse 9 bis 10. Können wir überhaupt in diesem Sinne unsere Hoffnung auf Gott setzen? Ist er vertrauenswürdig? Hier spricht Gott von sich selber. Jesaja 46, ab dem 9. Vers. Denkt an das Frühere von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott und meinesgleichen gibt es nicht, der ich vorher verkünde, was nachher kommen wird, und längst bevor es geschieht und sage, mein Plan besteht und ich tue alles, was mir gefällt. Ein wunderbarer Vers, dass wir es nicht mit einem vergänglichen Menschen zu tun haben, sondern wir haben es mit diesem ewigen Gott zu tun, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und der von sich selber sagt, was ich mir vorgenommen habe, das setze ich um. Ich künde etwas an und ich muss keine Angst haben, keine Bedenken haben, keine Zweifel haben, ob das Ganze vielleicht in Erfüllung geht, sondern wie ich es angekündigt habe, so kommt es auch im Leben. Ich habe Verheißungen gegeben und sie treffen alle ein. Und die Frage, die sich hier stellt, können wir als Menschen diesem Gott vertrauen? Unbedingt, unbedingt. Wenn es etwas überhaupt in unserem Leben gibt, dem wir vertrauen können, dem wir unsere Hoffnung geben können, auf den wir unsere Hoffnung setzen können, dann ist es nur Gott. Nur er ist würdig. Nur er sozusagen kann all das, was er in seinem Wort hinterlassen hat, wirklich auch einhalten. Auch in unserem Leben ganz, ganz persönlich. Und schaut mal, wenn wir gedenken, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, wir haben das im Psalm 46 gelesen, und er hat aber auch den Menschen geschaffen. Nach seinem Bilde hat er geschaffen, und jetzt möchte ich uns ja wieder eine alte Geschichte erzählen, die wir alle kennen. Der Mensch ist aber in Sünde gefallen. Er hat sein Vertrauen nicht auf Gott zum Schluss gesetzt, sondern hat sich irgendwie durch andere Umstände, durch die Schlange und so hat der eine, der andere, ja, Adam hat eine Ausrede gehabt, die Eva hat eine Ausrede gehabt, warum sie halt eben Gott nicht vertraut haben und Gott eben ihre Hoffnung nicht auf Gott gesetzt haben. Und der Mensch ist somit in Sünde gefallen. Aber schaut mal auch hier wiederum, und das ist für mich so bemerkenswert, wenn Gott in unserem Leben etwas entdeckt, was ihm nicht gefällt, dann legt er seine Hand sozusagen auf uns. Er sagt es uns klipp und klar. Er zeigt es uns, wo wir stehen, aber er gibt uns auch eine Hoffnung. Er gibt uns auch einen Ausweg, dass wir uns in dem Sinne ändern können, dass wir unser Leben auch verändern können nach seinen Vorstellungen, nach seinen Maßstäben. Und so ist Gott gerecht. Das erste Ehepaar musste vom Garten Eden gehen. Aber wir lesen in dem Wort Gottes, dass Gott von Anfang an einen Heilsplan sich zurechtgelegt hat. Und das ist wunderbar, dass er an uns in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe gedacht hat. Und wie ist es ihm ergangen, als er von den Menschen enttäuscht wurde? Er, der ja die Menschen gemacht hat, der für sie gesorgt hat. Und der Mensch wendet sich von ihm ab. Was mag in ihm vorgegangen sein? Und doch, und bei all dem können wir sagen, trotz dessen hat er einen Plan für uns Menschen zurechtgelegt. Ein Plan, der so viel Hoffnung in sich auch birgt. Und dieser Plan, der ist in Jesus Christus in Erfüllung gegangen. Aber Gott hat es ja angekündigt im Alten Testament, und wir wollen zuerst noch in halben Schritt, möchte ich mal so sagen, zurückgehen. Wie haben die Menschen im Alten Testament sich danach gesehnt auf den Messias? Zum Beispiel 1. Petrus 1 wird uns beschrieben, wie die Propheten von alters her eigentlich ja, so in die Zukunft geschaut haben. 1. Petrus 1, Verse 10 bis 12. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, als er im Voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit danach. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, hat ihnen so manche Einblicke geben können. Wenn wir besonders an den Propheten Jesaja denken, wie genau konnte Gott ihm es zeigen, was in so einigen Jahrhunderten dann zukünftig auch wirklich passieren wird. Wir lesen auch diese Geschichte zum Beispiel in Lukas 2, Vers 25 von dem alten Simeon und auch von der Hanna. Menschen, die wirklich zur Geburt Christi auch in dieser Hoffnung gelebt haben. Und wir lesen in dem 25. Vers: Und Simeon wartete auf den Trost Israels. Er wartete, er hat diese Hoffnung gehabt. Und Hoffnung hat etwas auch mit Warten zu tun, mit Geduld üben. Wann wird Gott diese Verheißung einlösen? Und er wartete, und wir lesen so schön, und der Heilige Geist hat es ihm angezeigt. Heute kommt dieses Kind in den Tempel. Und wie hat er sich gefreut, wie hat sich die Hanna gefreut, dass sie endlich den Messias auch sehen durften. Und der Messias, er hat doch so viel Hoffnung der ganzen Menschheit gebracht. Wenn wir das Alte Testament so richtig verstehen, dann ist ja alles eigentlich ausgerichtet. Die ganzen Gesetze, die ganze Hoffnungen, ist alles auf Christus ausgerichtet. Und nun endlich, nach so vielen Jahrhunderten, hat Gott endlich diese Verheißung eingelöst und endlich ist er da. Für uns ist es etwas, was wir eigentlich mehr rückblickend schauen und sagen, ja, er ist gekommen. Er ist gekommen, und für uns stellt sich jetzt die Frage, was fangen wir jetzt mit diesem Jesus an? Wir, die wir in Sünde gefallen sind. Hat er für uns persönlich auch diese Hoffnung gebracht? Oder leben wir immer noch, ja, unter dieser Bedrückung? Haben wir immer noch unser Päckchen, wie wir so sagen, auf dem Rücken und beschäftigen uns mit dieser Sünde, die uns anklebt, die uns das Leben schwer macht? Und vielleicht schieben wir es auch vor uns noch her. Und ich bin überzeugt, ich denke, alle, die wir hier sind, wir wissen um diese frohe Botschaft des Evangeliums. Viele Menschen, die heute jetzt auch nicht da sind, auch sie wissen, dass Christus gekommen ist und dass er wirklich diese frohe Botschaft des Evangeliums Hoffnung, Errettung, das Heil gebracht hat. In so manchen Gesprächen drücken manchmal Menschen so aus, sich aus, ja, ich weiß, Jesus ist gekommen und ich versuche ja irgendwie mein Leben auch danach irgendwie einzurichten, und eigentlich Ja, bin ich ja kein schlechter Mensch. Und ich hoffe schon, dass ich auch selig werde. Der andere sagt, naja, durch meine Erziehung, wie auch immer, man hat mir gute Werte beigebracht. Ich versuche im Leben, ja, sich richtig zu verhalten. Habe keine groben Sünden. So, ich denke, ich komme mit allen Menschen gut aus, lebe nicht in Streit mit ihnen. So, ich hoffe, dass ich doch selig werde. In diesem Punkt, meine Lieben, brauchen wir keine Hoffnung, sondern wir brauchen Gewissheit. Es ist so wichtig, dass wir hier unterscheiden und wir werden jetzt ein paar Bibelverse durchgehen, mit welcher Sicherheit, mit welcher Gewissheit das Wort Gottes spricht von dieser Erfahrung. Haben wir Heilsgewissheit oder haben wir sie eben nicht? Lass uns mal bitte Kolosser 1, Vers 13 aufschlagen. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Die Betonung, er hat uns errettet. Das ist eine Gewissheit hier. Das ist nicht eine vage Hoffnung, die dahinter steht. 1. Johannes 3, Vers 14. Erster Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wir wissen. Ist das Überzeugung? Ist das Gewissheit? Mit Sicherheit. Keine Hoffnung, sondern Gewissheit. Römer 8, Vers 16. Auch ein sehr bekanntes Wort. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Auch hier wieder die Betonung, der Geist selbst gibt dieses Zeugnis. Er gibt es einfach. Und darum ist es hier ja keine Hoffnung, nicht dieses stille Hoffen, ja, so hoffentlich. Geht alles gut, wenn ich dermaleinst vor dem Richterstuhl Christi stehen werde. Gottes Wort lehrt uns aber auch, dass genau die Situation aber eintreten wird. Genau die Situation, wir lesen zum Beispiel Johannes 6, Vers 68. Beziehungsweise, Entschuldigung, Matthäus 7, 21. Matthäus 7, 21 bis 23. Und hier sagt er Jesus, es werden nicht alle. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Dann wird so das eine, das zweite, das dritte angeführt, haben wir nicht in deinem Namen? Und welch bitteres Erwachen ist es, wenn da Jesus dann sagen muss, ich habe euch noch nie gekannt. Menschen sind in dieser Hoffnung durch das ganze Leben gegangen und stehen jetzt vor dem Richterstuhl Christi und müssen sich jetzt diese Antwort des Herrn Jesus über sich ergehen lassen. Ich habe dich noch nie erkannt. wenn wir so in uns gehen, hier sprechen wir, meine Geliebte, nicht darum, dass wir noch einen Ausweg hätten, dass wir noch eine Chance hätten, dass wir es nochmal sozusagen unser Leben von Neuem beginnen könnten, ja, und sagen könnten, gut, es war mir jetzt eine Lektion gewesen und ich habe jetzt verstanden, auf was du eigentlich Wert legst. Und ich werde jetzt versuchen, mein Leben ganz, ganz anders zu leben. Diesen Ausweg wird es hier nicht mehr geben. Es ist so ein bitterer Ernst hier verbunden in dieser ganzen Lage, dass Jesus das Urteil spricht und dieses Urteil hat Beständigkeit, hat diese Rechtskräftigkeit für alle Ewigkeit. Kein Mensch kann es ändern, kein Mensch kann hier noch sozusagen ein gutes Wort noch einlegen, auch nicht die Engel. Keiner kann jetzt noch etwas ändern, sondern Gott hat gesprochen. Und die Frage ist, wir sprechen hier von Menschen, oder der Herr Jesus spricht hier von Menschen, die, was bedeutet es eigentlich, wenn sie sagen, wir haben in deinem Namen? So, es waren nicht in dem Sinne Heiden gewesen, nicht in dem Sinne ungläubige Menschen, ja, die nichts von Jesus wussten. Sie haben sehr wohl eigentlich sehr, sehr viel gewusst über Jesus. Und die Frage, die sich mir dann gestellt hat, wie kommt es einerseits, dass das Wort Gottes so von dieser strahlenden Gewissheit spricht, ja, dass man ein Kind Gottes ist? So, ich darf diese Gewissheit haben. Und auf der anderen Seite Menschen im Wort Gottes auch beschrieben werden, die wirklich vor dem Richtstuhl Christi stehen werden, und die dieses vernichtende Urteil bekommen. Wie kann es überhaupt so kommen? Der Gedanke ist, haben wir uns überhaupt in dem Sinne bekehrt? Haben wir überhaupt diese Erfahrung gemacht? Oder ja, haben wir vielleicht nur so ein schlechtes Gefühl, wie wir sagen, gehabt? Ja, ja, eigentlich ist mein Leben nicht ganz in Ordnung und eigentlich ja, müsste ich ja etwas ändern und so. Aber die Frage ist, bist du wiedergeboren? Hast du neues Leben aus Gott empfangen? Das ist die Frage. Und ich bin mir überzeugt, an dem Tag des Heils, meine Lieben, da hat keiner von uns Zweifel gehabt, ob er ein Kind Gottes ist oder ob er keins ist. Am Tag des Heils, da ist es so klipp und klar eigentlich, weil wenn wir persönlich diese Veränderung erleben in unserem Leben, diese große Schuld, all das, was uns belastet hat, wie wir uns so ausgestreckt haben nach diesem Heil, nach dieser Rettung, wir haben in Finsternis gelebt und jetzt kommt Jesus und bringt das Licht. Das Licht, das uns erhält, und er gibt uns neues Leben. Also es ist so ein Punkt, da gibt es eigentlich keine Zweifel. Entweder stehe ich in dieser Erfahrung oder ich stehe nicht in dieser Erfahrung. Vielleicht hat man eine gewisse Form durchgegangen, dass man gesagt hat, ja, ich möchte vielleicht beten, ja, um das Heil. Aber die Frage ist, hast du wirklich Buße getan? Hast du dich wirklich gebeugt vor Gott, dass er wirklich dir das neue Leben gegeben hat? Aber wenn wir auch diese Erfahrung gemacht haben, auch diese Möglichkeit gibt es, wir wissen ganz genau, wie wir uns bekehrt haben, wie sicher wir waren in dieser Erfahrung. So, aber das Leben geht weiter. Das Leben mit all den Anfechtungen, mit all den Kämpfen, mit all dem, was uns umgibt und auch in unserem Land, besonders die Gefahr auch des Wohlstands, wie das Wort Gottes sagt, dass Menschen auch einschlafen können in ihrem geistlichen Zustand. Menschen, die einen guten Anfang gemacht haben, Menschen, die wirklich das Heil Gottes erlebt haben, persönlich, und es tritt etwas in ihrem Leben ein, so nach und nach, vielleicht ganz langsam, etwas unbemerkt, scheinbar unbemerkt, verlieren sie das Heil. Sie haben noch die Anerkennung der Menschen, sie haben eine gewisse Form, sind vielleicht hier und da noch aktiv, tätig, aber sie haben nicht mehr Leben aus Gott. Und bereits David sagt doch, prüfe und erforsche mich, Gott. So, das ist eigentlich, möchte ich mal so sagen, für die Kinder Gottes etwas völlig Selbstverständliches, möchte ich mal so sagen, so dass wir einerseits uns freuen, dass wir in Gott stehen, dass wir das Heil haben, aber ja, das Leben mit all den Kämpfen drückt ja an uns heran und so gehen wir mit Gott ins Gespräch. Wir prüfen uns und wie gut ist es, wenn der Heilige Geist sagt, du bist mein. Du bist mein Kind, mein Segen ruht auf dir. Wie schön ist es für uns, wenn wir auch, wenn Satan vielleicht kommt und uns das Heil auch streitig machen möchte, dann können wir doch genau sagen, ich weiß, was weiß ich? Am Mittwoch haben wir das Lied 286 gesungen, das ist mir so auch zu Herzen gegangen. Da heißt es im Chor, ich weiß, dass ich von Sünd Erlösung fand in Christi Blut. Das sind keine Zweifel. Da ist diese selige Gewissheit, ich weiß es. Und wenn, liebe Seele, ich möchte diesen Gedanken weitergeben, du vielleicht heute, jetzt, gewisse Zweifel hast bezüglich deinem Heil und du dich genau erinnern kannst an den Tag deines Heils, jetzt aber in dieser Ungewissheit lebst, dann bitte ich dich um Christi Willen, bete dich durch. Bete dich durch, bis der Geist es dir anzeigt. Und du wirklich diese Gewissheit auch bekommst, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, dass ich ein Gotteskind, so geht es weiter dort, und meine Seele in Jesu auch ruht. Es ist ganz wichtig für unser praktisches Leben, auch als Christen. Und doch gibt es ja immer wiederum ja Menschen, die ein Bekenntnis haben und man sieht es ihnen eben halt nicht an, dass sie Christen sind. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel weitergeben von dem General und Evangelist Georg von Fieban. Er hat ja so in den Jahren 1840 bis 1915 gelebt und es ist interessant, man berichtet, er ist ja General gewesen, war bei der Armee und war aber auch Evangelist gewesen. So, er ist mal auf dem Pferd geritten und ist dann irgendwie an einem Baum da hängen geblieben und hat in seinem Rock eben dann ein Loch bekommen und so kommt er abends dann auch zum Übernachtungsquartier und ein General mit einem Loch im Rock, das ziemt sich überhaupt nicht. Und so kommt er hin in dieses Dorf und sieht da einige Soldaten und ruft ihnen zu, wer ist unter euch ein Schneider? Und prompt kommt einer hergerannt und sagt, hier bin ich, Herr General. Und er sagt, komm zu mir zum Nachtquartier. So, ich habe hier ein Loch in meinem Rock, es muss geflickt werden. Und auf einmal sagt die Person, ja, das kann ich nicht. Dann sagt der General, wie kannst du das nicht? Du bist doch ein Schneider. Und dann sagte er, ich bin zwar mit dem Namen ein Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und dieser General Fieber, er hat dann so hinzugefügt, in so manchen Fragebögen, wenn man unsere Daten sozusagen abfragt, wo du geboren bist und so weiter, dann ist auch immer die Frage der Religion. Da geben die Menschen an, christlich, evangelisch. Und er hat dann so gesagt und fügte dann so hinzu, so kann man von den allermeisten Christen sagen. In Wirklichkeit müssen sie sagen, ich heiße Christ, aber ich bin kein Christ. Und das ist, meine Lieben, vor über 100 Jahren gewesen und es hat sich, meine ich, nicht gebessert. Es ist ein tiefer Ernst, dass auch, ich sag mal, unter der bekennenden Christenheit diese Zustände einfach herrschen. Man fragt nach dem Namen und man sagt, ich bin Christ. Aber die Frage ist, hast du Leben aus Gott? Kann der Geist dir jetzt und heute bezeugen, dass du ein Kind Gottes auch bist? Seht, wenn wir das persönlich erlebt haben, und ich möchte auf eine Begebenheit der Jünger jetzt zurückkommen, Johannes 6, Vers 68, da Jesus hat verkündet das Wort und hat geradewegs, wie man so sagt, das Wort verkündigt. Und manchen Menschen war es etwas zu hart gewesen. Und so gehen einige auch hinter ihn. Man kann sich das so vorstellen, da ist vielleicht so die Menge fängt an zu tuscheln und sagt, oh, das, was er jetzt sagt, das ist ja eine harte Rede. So, das passt mir überhaupt nicht. So, da geht der eine weg. Und die Frau sieht vielleicht, ja, mein Mann geht. So, sagt sie, was soll ich hier machen? Dann gehe ich halt eben auch weg. Die Kinder, die da sind, die schauen, ja, meine Eltern gehen weg. Sie gehen auch weg. Und so bröckelt sozusagen diese Menge, bis schließlich der Herr Jesus, und das ist ja so interessant, sogar seine 12 Jünger fragen musste, wollt ihr auch gehen? So, das sind nicht nur Menschen irgendwie am Rande, ja, können wir sagen, eine Riesenversammlung, und das sind so einige, ja, 5 oder 10 Leute einfach mal weggegangen, sondern aus dem ganzen Zusammenhang können wir sehen, ja, Menschen haben sich irgendwie gestoßen und sind einfach weggegangen. Wir kennen diese Begebenheit, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Diese Gewissheit, die der Heilige Geist jetzt dem Petrus geben konnte, das ist nicht nur eine Menschenmeinung, ja? Sondern diese Gewissheit, wir haben geglaubt und erkannt. Und das, meine Lieben, wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns. Wenn wir es persönlich erkannt haben, dann lasst uns auch diesen Stand bewahren vor Gott. Bewahren und in dieser Hinsicht uns nicht auf die Hoffnung sich verlassen, sondern in diesem Punkt diese Heilsgewissheit auch haben, ich bin ein Kind Gottes. Aber schaut mal, der Herr Jesus, er ist gekommen auf diese Erde, um Menschen Heil zu bringen, um Befreiung ihnen zu geben, aber der Herr Jesus, er hat auch für die Zukunft etwas uns mitgegeben. Da möchte ich Johannes 14, die Verse 1 bis 4 betrachten, diese tröstende Worte auch unseres Herrn Jesus, die er an seine Jünger gerichtet hat und somit natürlich auch an uns. Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr und den Weg wisst ihr auch. Welch tröstende Worte hat er Jesus seinen Jüngern gesagt, in dem vollen Bewusstsein, dass sie ein Stückchen ihres Lebens vor sich haben. Und sie brauchen diese Hoffnung. Sie brauchen diese Hoffnung, dass das Leben nicht nur hier auf Erden sozusagen ist, sondern es gibt ein Leben nach unserem Tode. Und darum sagt der Herr Jesus, ich habe schon euch, meinen Kindern, Wohnungen zubereitet. Ich gehe jetzt hin, aber es wird ein Tag kommen, da werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Geschwister, und das ist Advent. Das ist Advent. Im Advent, da denken wir, der erste, der zweite, der dritte, der vierte Advent, es kommt immer näher, als der Herr Jesus Christus kam. Und das lehrt uns der Advent, dass wir auch in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, mit dieser Hoffnung auf das zweite Kommen, Ausschau halten sollen. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, es ist eine Gewissheit. Es ist eine Gewissheit, wie Gott über diesen Punkt spricht. Er wird kommen an so vielen Stellen. Er wird kommen und er wird das Gericht halten und er wird seine Kinder um sich scharen und die anderen Menschen, die müssen in die ewige Verdammnis gehen. Aber dieses Ereignis, es liegt noch vor uns. Und damit ist es wiederum für uns mit Warten verbunden, mit Geduld verbunden, tagtäglich sozusagen, dass wir diese Hoffnung, die der Jesus Christus uns jetzt gegeben hat, dass wir sie nicht fahren lassen, dass wir bei all den, lass mich mal so sagen, bei all den vielleicht Enttäuschungen auch unseres Lebens, bei all dem, was so an uns herantritt im Leben, dass wir diese Hoffnung nicht aufgeben. Zum einen, dass wir diese Gewissheit haben, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann hat der Jesus die Verheißung gegeben. Er wird für mich eine Wohnung zubereiten. Schaut mal, der Bruder Anselm, der jetzt von uns gegangen ist, er hat das erreicht. Wir aber stehen noch im Leben. Und darum, wir dürfen hoffen und er hat es jetzt schon erreicht. Das ist dieser Unterschied. Und wir dürfen hier oder so dankbar sein, dass wir uns in diesem Hinblick nicht auf Versprechungen der Menschen verlassen dürfen. Ja? Ja, wenn jemand uns etwas verspricht, dass er etwas einlöst, so sich auf Menschen verlassen, dann sagt das Sprichwort manchmal, dann ist man auch verlassen. Aber wenn wir uns auf Gott verlassen, er ist der Gott der Hoffnung. Lasst uns, meine Lieben, diese Hoffnung festhalten bis ans Ende. Und dann noch ein Gedanke, die Zeit ist schon vorangeschritten. Lasst uns mal Gedanken machen, wie wir anderen Menschen Hoffnung geben können. Wir als Christen. Da Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Menschen, die ferne von Gott sind, sie sind in der Finsternis. Und wie sehnen sich Menschen in der Finsternis nach einer Hoffnung? Und da, wo Licht ist, da ist Hoffnung für Menschen in Finsternis. Und wenn wir persönlich Licht haben, wenn wir ein Kind Gottes sind, dann dürfen wir diese Hoffnung anderen Menschen weitergeben. Und das ist mein Gebet, dass Gott uns ganz persönlich zeigt, in welcher Art und Weise wir Menschen helfen können, unterstützen können. Und lasst uns besonders auch beten für den heutigen Nachmittag, dass diese Botschaft der Hoffnung in die Menschenherzen hineindringen möchte. Und unserem Herr und Heiland sei Lob und Ehre gebracht. Gott segne uns alle. Amen.